Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie, und zwar durch den Galaterbrief. Dieser Brief war in der Kirchengeschichte von herausragender Bedeutung. Vor allem in der Reformationsbewegung war dieser Brief einer der mächtigsten Waffen, um gegen eine Verblendung und Verhüllung des Evangeliums anzukämpfen. Martin Luther hat mehrfach durch diesen Brief gelehrt und gepredigt. Und dieser Brief ist ihm so sehr ans Herz gewachsen, dass er schreibt: Der Galaterbrief ist mein Epistelchen, dem ich mich vertraut habe. Er ist meine Käthe von Bora. Nun, es ist nicht überliefert, wie seine Frau Katharina von Bora über diese Aussagen dachte. Doch für Luther deckte dieser kämpferische Brief, dieser klare und ernsthafte und direkte Brief, in absolut befreiender und ermutigender Klarheit all die Lügen und falschen Zwänge der römisch-katholischen Kirche auf, mit denen sie das Wesen des Evangeliums Jesu Christi verhüllten. In der Vorrede zu seinem zweiten Galater-Kommentar 1531, da schreibt er: So haben wir denn angefangen, in den Herren Namen von Neuem den Brief Pauli an die Galater auszulegen. Nicht, weil wir Neuigkeiten oder unbekannte Erkenntnisse weitergeben wollten, da doch durch die Gnade Gottes euch nun der ganze Paulus bekannt und vertraut ist, sondern weil, wie ich oft mahne, die Gefahr sehr groß und sehr nahe ist, dass der Teufel die reine Lehre des Glaubens wegreißt und wieder die Lehre von den Werken und menschlichen Überlieferungen einführt. Daher kann diese Lehre niemals genug behandelt und eingeprägt werden. Wenn sie da niederliegt oder zugrunde geht, liegt da nieder und geht zugrunde zugleich die ganze Erkenntnis der Wahrheit. Aber wenn sie blüht, blüht alles Gute. Die Religion, der wahre Kultus, die Ehre Gottes, die gewisse Erkenntnis aller Stände und Dinge. Man spürt hier ein wenig heraus. Für Luther muss es sich angefühlt haben, als wäre er so unter den Christen der galatischen Gemeinden damals, die so bedrängt und so verunsichert wurden und irgendwie ihr Denken so sehr geprägt wurde von so merkwürdigen Einflüssen und was alles nötig sei, um wirklich als guter Christ zu leben und wirklich die Sicherheit des Heils zu haben. Um wirklich gewiss zu sein, dass sie den Segen Gottes haben. Und dann kommt dieser Brief von dem Apostel Paulus und der sprengt all diese falschen Fesseln und diese auferlegten Regeln. Aber nicht nur in der Reformationszeit war dieser Brief bahnbrechend. Dieser Brief ist aller Voraussicht nach der erste Brief, den Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat. Der erste Brief von Paulus im Neuen Testament. Und dieser Brief ist grundlegend für die gesamte Entwicklung der heidenchristlichen Mission. Ja, der christlichen Gemeinden überhaupt. Die Lehre dieses Briefes ist der vielleicht wichtigste Beitrag in dem sehr weitreichenden und eigentlich den größten Konflikt der frühen Gemeinde. Und die Tatsache, dass wir heute hier Gottesdienst feiern, so wie wir ihn feiern, steht in einer direkten Verbindung mit diesem Brief. Und seit Paulus diesen Brief in den späten 40er Jahren geschrieben hat, seither dient er als ein Bollwerk gegen all die verschiedenen neuen Formen gesetzlicher oder ritueller Verhüllung des Evangeliums der Gnade durch die Jahrhunderte hindurch. Der Galaterbrief, der ist in so großer Anspannung und so großer Dringlichkeit verfasst worden. Aber er diente auch Paulus selbst vermutlich als Grundlage für die später systematischere und sachlichere Ausführung im Römerbrief. Vieles, was hier im Galaterbrief schon mal eine Grundlage gelegt wird, viele Argumente, die hier gesammelt werden, finden wir dann im Römerbrief noch einmal neu sortiert, neu geordnet und ein bisschen sachlicher dargelegt wieder. Das bedeutet, wenn wir den Galaterbrief recht verstehen, verstehen wir den größten Konflikt der neutestamentlichen Zeit besser. Denn das Thema, um das es im Galaterbrief geht, kommt in jedem einzelnen neutestamentlichen Buch in der einen oder anderen Weise vor. Doch für uns ist es manchmal nicht so ganz leicht, diesen Konflikt, den sie damals hatten, richtig zu erfassen, richtig einzuordnen. Dieser erste paulinische Brief des Kanons hilft uns aber auch, seine anderen Briefe gründlicher zu erfassen. Es hilft uns, auch die gegenwärtigen Tendenzen und Gefahren klarer zu sehen und in unserem Leben und unserer Gemeinde zu verhindern, dass wir selbst abweichen von dem wahren Evangelium. Und diese Erinnerung und diese Ermahnung haben wir nötig. Für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Ich möchte heute Morgen keine ganze inhaltliche Zusammenfassung über den Brief geben, auch nicht alle Einleitungsfragen klären. Dafür hatten wir den Brief ja bereits in der Bibelkunde behandelt. Aber ich halte es für sinnvoll, bevor wir mit den ersten Versen anfangen und diesen Brief dann Abschnitt für Abschnitt durchgehen in dieser Predigtserie, drei Besonderheiten dieses Briefes zu betonen. Drei besondere Merkmale des Galaterbriefes, die unsere Sinne schärfen sollen, damit wir über manche Aussagen nicht zu schnell schockiert sind oder aber auch vor allem bestimmte Feinheiten richtig einordnen. Ja, zum Beispiel, wenn wir uns ein bisschen wundern, ja, wieso gebraucht Paulus diese Art der Worte? Wieso benutzt er solch eine Wortwahl? Oder warum fährt er an manchen Stellen nicht so fort, wie wir es uns gedacht hätten, wie wir es erwartet hätten, wie er es in anderen Briefen macht? Warum fehlt hier vielleicht scheinbar etwas? Der Galaterbrief ist in mehrerer Hinsicht ein besonderer Brief, und damit wir den Ton und den Inhalt und das Ziel besser verstehen, wollen wir heute diese drei Besonderheiten bedenken. Unter dem Thema das Evangelium bewahren. Das Evangelium bewahren. Erstens. Ein schmerzhafter Brief. Verstehe den Ton. Der Galaterbrief ist ein Brief voller Schmerzen. Und das hört, wir hören es hindurch, wenn wir es lesen. Wir hören förmlich den Schmerz, den Paulus fühlt. Und es ist gut und wichtig, das zu verstehen. Und das richtig einzuordnen. Galater 4, Vers 19 und 20. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Paulus schreibt an die Gemeinden von Galatien. Interessanterweise war die Beziehung von Anfang an mit Schmerz und Leid verbunden. In Apostelgeschichte 13 und 14, da berichtet Lukas, wie Paulus und Barnabas zur ersten Missionsreise aus Antiochia in Syrien aufbrachen. Und nachdem sie auf Zypern einen jüdischen Magier widerstanden haben und einem Prokonsul zum Glauben führten, da fuhren sie nach Perge, der Südküste von Kleinasien, heutigen Türkei, und da kam es zu dem ersten großen Schmerz. Ihr Begleiter und Barnabas Cousin, Johannes Markus, er verließ sie. Er kehrte wieder um und brach die ganze Reise ab. Das sorgte auch später noch für größere Konflikte zwischen Paulus und Barnabas. Aber hier eine erste große Enttäuschung direkt in Perge. Dann reisen Paulus und Barnabas nördlich in die römische Provinz Galatien, in die Stadt, die auch Antiochia heißt, Antiochia in Pisidien. Und in Galater 4 deutet Paulus dann an, dass er nach Galatien gegangen ist wegen einer körperlichen Schwäche. Er kam krank in die Städte Galatiens. Und wahrscheinlich musste er sogar gerade wegen seiner Krankheit, wegen seiner Schwachheit, die ursprünglich anvisierte Route verlassen und da in die Provinz Galatien gehen. Und dennoch, obwohl er mit so viel Schwachheit, mit Krankheit, wir wissen nicht genau, was es war, behaftet war, wurde in Galatien das Evangelium aufgenommen. Im pisidischen Antiochia entsteht die erste galatische Gemeinde. Doch unter den Juden und ihren Anhängern erregte sich ein zorniger Aufruhr und die Missionare reisten nach Ikonium weiter, der nächsten Stadt. Dort wurden auch einige gläubig, doch die Juden wollten sie steinigen. Also flohen sie in die nächste Stadt Lystra. Und dort wurden sie nach einer Heilung erst als Götter angesehen. Und dann wurde Paulus dort später gesteinigt. Und sie dachten, er wäre tot und sie schleiften ihn aus der Stadt. Aber Paulus war noch nicht tot. Er richtete sich wieder auf und ging in die nächste Stadt, nach Derbe, und predigte das Evangelium. Und auch dort wurden einige gläubig. Und Paulus und Barnabas, sie drehten einfach wieder um und besuchten die gerade gegründeten Gemeinden erneut. Sie stärkten ihren Glauben und sie setzten überall Älteste ein. Aber wenn wir es lesen, es war die ganze Missionsreise, sie war voller Schmerzen, voller Bedrängnis, voller Not. Und außerdem erwähnten auch Paulus und Barnabas gegenüber den galatischen Gemeinden, dass sie durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes hineingehen müssen. Ja, Bedrängnis ist ein Teil des christlichen Lebens. All diese Nöte, all diese Leiden hat Paulus aber auf sich genommen und ihm war es wert, um der Gläubigen willen, um den Gemeinden, die gegründet wurden. Doch nur kurze Zeit später erhält Paulus einen Bericht, wie schnell sich die galatischen Gemeinden von anderen beunruhigen und überreden ließen. Dabei wird auch Paulus selbst ganz scharf angegriffen. Es ist nicht so ganz einfach, diese Vorwürfe genau zu bestimmen. Man muss es ein Stück weit aus den Antworten von Paulus herauslesen. Aber es ist wahrscheinlich, dass in den galatischen Gemeinden erklärt wurde, also Paulus, der diese Gemeinden hier gegründet hat, der hat eigentlich gar nicht die richtige Autorität, Gemeinden zu gründen. Der wurde gar nicht von der richtigen Stelle ausgesandt. Der ist mehr so ein Eigenbrötler. Der ist immer so ein bisschen für sich. Die rechte christliche Lehre geht aber nur von den Aposteln in Jerusalem aus. Und so wurde Paulus, der so mit so viel Leid die Gemeinden gegründet hat, er wurde nicht nur von den Juden und von den Bürgern in den Städten bedrängt und verfolgt und gesteinigt, sondern jetzt kamen sogar welche, die machten seinen Ruf zunichte und sagten, ja, er ist ein Christ, aber da stimmt noch was nicht so ganz bei ihm. Sie sagten, Paulus macht es sich einfach, er macht es sich viel zu einfach. Er entscheidet eigenwillig, was die Christen glauben sollen und was sie einhalten müssen. Er will sich beliebt machen. Er will den Menschen gefallen, er möchte nicht unbeliebt sein, deswegen nimmt er all das weg, was vielleicht ein bisschen schwierig ist und lässt nur noch das als gültig da, was auch diese Heidenchristen gerne annehmen wollten. Er erlaubt ihnen Freiheiten, die aber eigentlich gefährlich sind. Das wurde in den galatischen Gemeinden verkündet. Das wurde Paulus übermittelt. Und nun hört Paulus diese Dinge und er merkt, wie sehr die Christen in den Gemeinden davon beeinflusst sind. Wie sehr sie immer mehr in diese Gedanken auch hineingezogen werden. Und es schmerzt Paulus. Noch viel mehr als die Gewalt und die Krankheit und die Not, die er erlebt hatte bei der Gründung der Gemeinden. Wenn er jetzt merken muss, hier wird das, was ich aufgebaut werde, auf was ich aufgebaut hatte, hier wird es untergraben. Er sorgt sich um die Christen. Er hat das Gefühl, als müsste er, nachdem er die Gläubigen, bildlich gesprochen, unter viel Leid geboren hat, als müsste er noch einmal die Geburtsschmerzen durchmachen. Stellt euch mal vor, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt und mit viel Schmerz und sieht, ja, die Freude ist da, das Kind ist da, man vergisst die Schmerzen und plötzlich muss man irgendwie noch einmal durch die Schmerzen hindurch. Als müsste man das Kind nochmal neu zur Welt bringen. Und so fühlte er sich hier bei den galatischen Christen. Muss ich all diese Schmerzen noch einmal durchmachen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt? Es zerreißt ihm das Herz, dass die Gläubigen so verunsichert und vom Evangelium abgebracht werden, worüber sie sich einst so gefreut haben. Und was sie einst mit solch einer Kraft und den Zeugnissen des Heiligen Geistes angenommen haben und wo sie so bestärkt wurden. Wir müssen diesen emotionalen Schmerz verstehen. Diese Liebe, diese vielen Opfer, die Paulus gebracht hatte. Und nun weiß er nicht, ob es vielleicht alles vergeblich war. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn er sagt, ich bin wegen euch im Zweifel, wie sehr es sein Herz zerreißen muss. Und nun lesen wir im Galaterbrief und denken, wundern uns vielleicht, oh, das ist aber ein bisschen eine übertriebene Sprache. Paulus, warum bist du denn so ärgerlich? Warum bist du denn so wütend? Wie redest du denn mit den Galatern? Und wir müssen verstehen, einen Schmerz der Liebe. Er beschimpft die Galater nicht, weil er sich von ihnen nicht genug gewertschätzt fühlt. Es ist nicht irgendwie so ein Stolz oder so ein Jähzorn oder irgendwie so eine Charakterschwäche bei Paulus, dass er einfach hier übertreibt in seinem Ton. Hier spricht ein Schmerz der Liebe, der um alles diese Galater, selbst aus der Ferne, selbst wenn er nur einen Brief hat, irgendwie zurückziehen will zu dem, was sie einst angenommen haben, was einst von Gott so klar bestätigt wurde. Er hat Zweifel, ob es alles gut ausgehen wird und er fühlt sich genötigt, obwohl er die Gläubigen liebt, wie ein Vater seine Kinder, sehr ernst und scharf mit ihnen zu sprechen. Und Väter kennen diesen Zustand. Oh, ich wünschte, ich könnte freundlicher mit meinen Kindern reden. Aber hier ist die Situation so ernst, dieses Verhaltensmuster so gefährlich. Ich muss streng reden mit meinen Kindern. Der Galaterbrief ist ein schmerzhafter Brief. Und manchmal tut es fast weh zu lesen, wie betrübt und besorgt der Apostel hier ist. Aber hier steckt eine ganz konkrete Lehre und Anwendung auch für uns drin. Selbst unter der mächtigen Erweisung des Geistes in großer Kraft, selbst unter herausragenden Wundern und geistgegebener Weisheit, wie es sie in einmaliger Weise zur Zeit der Apostel gab, war die Zeit auch innerhalb der Gemeinden alles andere als sorglos, friedvoll und ruhig. In der Zeit der Apostel. Wir neigen manchmal dazu, die neutestamentliche Zeit und die Entstehung der ersten Gemeinden romantisch zu verklären und denken, oh, wir wünschten, wir würden in dieser Zeit leben und hätten all diese Freude und den Frieden. Sie waren ein Herz und eine Seele und wir denken, oh, das muss so schön gewesen sein. Nun, das waren eher Ausnahmen, diese kurzen Beschreibungen. Diese Zeit war auch geprägt von großem Konflikt und von großem Leid. Es war von Anfang an mit Bedrängnis und Schmerzen, Sorgen, Enttäuschungen, Entmutigungen und Schwachheit durchzogen. Warum ließ Gott zu, dass Paulus just auf der ersten Missionsreise so krank wurde? Warum ließ er zu, dass schon gleich nach kurzer Zeit diese Gemeinden, die gegründet wurden, so verunsichert werden konnten? Warum ließ er zu, dass nicht nur von außen diese Gefahren kamen, sondern sogar von innen? Nun, Gott in seiner Weisheit gebraucht selbst das Leid. Und viele der neutestamentlichen Schriften, die für uns von großem Segen und Nutzen sind, sie sind geboren aus großem Schmerz. Und vermutlich wurden die galatischen Gemeinden gegründet, eben gerade weil Paulus krank wurde und einen anderen Weg einschlagen musste als ursprünglich gedacht. Und wir können und sollen daraus lernen, Krankheit, Leid und Schwierigkeiten auch im Reich Gottes nicht zu verstehen, als wären es immer Zeichen, dass Gott nicht mit uns ist. Nein, oft gefällt es dem Herrn, seine bewahrende Kraft und seinen größten Schatz in all der menschlichen Schwachheit und Gebrechlichkeit zu bezeugen. Darauf geht Paulus gerade auch im 2. Korintherbrief ein. Nun verstehe den schmerzvollen Ton des Apostels. Und lasst uns lernen, dass in dieser Welt Liebe meistens auch mit Schmerz verbunden ist. Aber Gott wirkt und segnet inmitten all dieser Gebrechlichkeit. Und er segnet inmitten von Schwachheit. Und der Galaterbrief ist ein Zeugnis davon. Ein Zeugnis davon, wie selbst der Apostel Paulus sehr betrübt werden konnte. Viel Schmerz leiden konnte. Aufgrund von Liebe. Und wie viel Segen Gott daraus erbracht hat. Zweitens, ein hitziger Brief. Erkenne das Problem. Wir lesen in Galater 1, Vers 6 bis 8. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Er sei verflucht. In dem Galaterbrief hören wir nicht nur Schmerz der Liebe und der Enttäuschung gegenüber den galatischen Gemeinden heraus. Nein, dieser Brief ist auch gefüllt mit scharfen Angriffen, teilweise sarkastischen Bemerkungen, aufgebrachten Diskussionen. Dieser Brief, er ist kämpferisch. Man merkt eine hohe Spannung, ein hitziger Brief. Und das kann dazu führen, dass wir uns die Leute, die in den Gemeinden Galatiens für Unruhe sorgten, als die schlimmsten und niederträchtigsten Gestalten vorstellen. Das müssten absolute Teufel gewesen sein, mit den schlechtesten Motiven und den bösesten Mitteln. Doch hier besteht die Gefahr, dass wir gar nicht richtig verstehen, worum es eigentlich geht, worin hier das Problem bestand. Und stattdessen ordnen wir diese Probleme der Galater in eine Kategorie der schlimmsten Irrlehrer und der Christenverfolger. Und wir freuen uns darüber, dass uns als Gemeinde solche Gefahren eben überhaupt nicht betreffen. Ach, wie gut, dass wir nicht in solch einer Situation sind wie die Galater. Nun, es gibt vielleicht schlimme Irrlehrer. Wir hören davon in den Fernsehprogrammen mit irgendwelchen falschen Wunderheilern oder sowas. Oder wir hören Berichte von Christenverfolgung in den arabischen Ländern, in den kommunistischen Ländern. Aber wir können sagen, das ist alles fern von uns. Das ist weit weg von uns. Das berührt uns nicht. Vielleicht sagst du noch, die Sache ist ganz klar. Es geht um diesen alten Kampf zwischen Glaube oder Werke. Die Gegner, sie müssen Juden gewesen sein, Feinde des Christentums, die Christen davon überzeugen wollten, dass sie selbst gerecht leben müssen, dass sie das Moralgesetz halten müssen, damit sie Juden werden oder zu dem Volk der Juden angerechnet werden können und damit gerettet werden mit den Verheißungen Abrahams. Und Paulus kämpft aber für das Evangelium Christi, wo wir gerettet werden aus Gnade. Doch wisst ihr was? So einfach ist die Situation nicht. Die Leute, die nach Galatien kamen und die Christen dort verunsicherten, das waren selbst Christen. Wahrscheinlich sahen sie sich sogar als Missionare, ganz ähnlich wie Paulus. Jüdisch-christliche Missionare, die aber den grundsätzlichen heilsgeschichtlichen Umbruch der Erlösung in Christus nicht ganz erfasst haben. Wenn man sie gefragt hätte, glaubt ihr, dass Jesus der Messias Gottes ist? Wisst ihr, was sie gesagt hätten? Oh ja, Jesus ist der Messias. Er ist der Retter. Und es war ihnen ein echtes Herzensanliegen, ebenso wie Paulus, dass nicht nur Juden, sondern auch Heiden evangelisiert werden und in die Gemeinde Jesu gebracht werden. Es ging ihnen nicht darum zu sagen, oh, die Galater, das sind ja Heiden, die dürfen niemals, denen darf sowas überhaupt nicht gepredigt werden. Und wir versuchen das mal alles wieder rückgängig zu machen, das gilt ihnen überhaupt nicht, es gilt nur den Juden, nein. Sie wollten, dass die Gläubigen in Galatien Teil der Gemeinde Jesu werden. Doch sie hatten eine ganz andere Vorstellung davon, wie die Heidenchristen wirklich Teil der Gemeinde bleiben können. Wie sie ihres Heils in Christus sicher sein können. Sie kamen zu den Gläubigen in Galatien und sie sagten nicht, nein, nein, ihr gehört nicht zu Gott, dafür müsst ihr erst etwas leisten. Ihr habt noch nicht genug getan, um euch das zu verdienen. Das sagten sie nicht. Nein, sie glaubten an die Gnade, an die Vergebung der Sünden durch Jesus, durch sein stellvertretendes Opfer. Diesen jüdisch-christlichen Missionaren ging es aber darum, wie können die Heidenchristen, die nun durch den Glauben in einen Bund mit Gott getreten sind, wie können sie auch in diesem Bund bleiben? Was ist nötig, damit sie wirklich in diesem Heil bestehen können? Ja, die Christen haben den Heiligen Geist empfangen, aber sie brauchen noch mehr Schutz. Sie leben in einer völlig gottlosen Umwelt. Wie sollen sie je bestehen bleiben? Wie sollen sie überhaupt im Glauben bleiben? Wie können sie ganz zu Gott zählen in dieser zerbrechlichen Situation? Paulus sei viel zu naiv, viel zu fahrlässig gewesen, diese Gemeinden zu gründen und einfach so für sich zu lassen. Wie sollen die armen Christen in einer völlig gottlosen Umwelt im Glauben leben und Gemeinschaft mit Gott haben, wenn sie keine Hilfe bekommen? Und diese jüdisch-christlichen Missionare, sie betonten zwei notwendige Hilfen, die sie den Galatern unterbreiteten. Ihr braucht das Gesetz Mose. Nicht um zum Glauben zu kommen, nicht um zu Gott zu kommen. Ihr braucht es, um bei Gott zu bleiben. Und ihr braucht die Autorität der christlichen Muttergemeinde in Jerusalem. Mit dem Gesetz ist nicht gemeint, dass die Christen jedes Gebot vollkommen halten mussten. Nein, die Juden wussten auch, dass sie nicht alle Gebote halten können. Aber sie meinten vielmehr, ihr müsst zumindest die wichtigsten Hilfen annehmen, die wichtigsten Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat, um sich von den gottlosen Nationen abzugrenzen. Das, was das Volk Gottes unterscheidet von den anderen Völkern, wenn ihr zu dem Gott Israels gehören wollt, obwohl ihr eigentlich Heiden wart, dann müsst ihr euch klar abgrenzen von den Nationen. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Dieser physische Eingriff ist das Zeichen des Bundes. Ohne Beschneidung bleibt niemand in dem Bund mit Gott. Und dann schlugen sie auf. Guckt doch mal in 1. Mose 17. Paulus hat euch etwas gesagt von den Verheißungen Abrahams, die euch gelten. Nun aber, ja, es ist wahr. Er soll zum Vater vieler Nationen werden. Aber lest doch mal weiter. Wer in den Bund mit Gott tritt, das Zeichen davon ist die Beschneidung. Also, wenn das für euch gilt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Ihr müsst euch abgrenzen von den anderen Völkern. Es muss ein Merkmal sein in eurem Leben. Wenn ihr diesen Bund festmachen, wenn ihr diesen Bund bestätigen wollt, dann braucht ihr das Gesetz. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die Speisevorschriften halten, dass ihr nicht eine falsche Gemeinschaft habt mit den Heiden. Ihr müsst die Feiertage halten, die Gott bestimmt hat für sein Bundesvolk, um immer wieder daran erinnert zu werden, was uns unterscheidet. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann müsst ihr diesen Glauben vollenden. Ihr habt etwas angefangen, aber ihr seid noch nicht ganz durch. Wenn ihr wirklich zu Gott gehören wollt, ihr müsst auch Kinder Abrahams werden. Daran hat Gott seine Verheißungen geknüpft. Und ihr seid noch keine Kinder Abrahams. Ja, ihr gehört zu Jesus, aber ihr gehört noch nicht zu den Kindern Abrahams. Ihr seid noch nicht Empfänger der Verheißungen Gottes. Dafür müsst ihr noch einen Schritt weitergehen. Ihr braucht diesen Schutz, den Gott durch seine Gebote dem Volk Israel gegeben hat. Diese Missionare, sie waren voller Eifer für die Gemeinden. Sie liebten das Wort Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, diese Missionare, die waren die Bibeltreuen, die Konservativen. Vielleicht wurden sie die Fundamentalisten genannt. In deren Schriftrollen merkte man, oh, die wurden benutzt. Die haben ständig im Wort Gottes studiert und nachgeschaut. Ja, und 1. Mose 17 wurde besonders gerne aufgeschlagen. Und sie sahen, wie gütig Gott mit dem Volk Israel in der Vergangenheit umgegangen ist, wie viele Hilfen er ihnen gegeben hat. Und sie sagen, das war so eine Gnade von Gott, diese Gebote. So eine Hilfe, so eine Weisung, so eine Unterstützung. So hat Gott sein Volk bewahrt. Wie können wir so töricht sein, das einfach zu verwerfen? Wie können wir so achtlos sein? Das sind doch die Mittel, die Gott bestimmt hat, um sein Bundesvolk zu bewahren. Um dieses Bundesverhältnis mit seinem Volk zu bestätigen. Und nun kommt dieser Paulus daher und er predigt so eine billige Gnade. Er lässt die Gläubigen hilflos zurück. Ja, ihr müsst nur das Wort von Jesus annehmen und dann seid ihr Christen und das genügt. Glaubt ihr nicht, diese Missionare würden auch bei uns leicht Sympathien wecken? Wenn sie in unsere Mitte kommen, nun, vielleicht waren sie Gemeindeglieder in der Gemeinde in Jerusalem. Oder sie standen in einem engen Verhältnis zu Jerusalem. Sie konnten sagen, oh, ich bringe Grüße von Petrus. Und ich habe mit Jakobus, dem Bruder des Herrn, gesprochen. Er sendet Grüße an die ERB Wetzlar. Nun, dürfte ich euch ein bisschen berichten von unseren Gemeindeaktivitäten. Und sie würden erzählen. Und sie könnt euch nicht vorstellen, was für eine gewinnende Argumentation sie hätten. Was für ein Ansehen sie hätten. selbst in unserer Gemeinde, hier in unserer Mitte. Es ging ihnen nicht darum, wie die Menschen zu Christus kommen. Es ging nicht darum, wie jemand zu Gott kommen kann, sondern eher, wie jemand im Glauben bewahrt werden kann. Und da wiesen sie auf die Geschichte Israels und sie wiesen auf die Schrift, auf das Wort Gottes und sagten, hier finden wir die Weisheit, wie Gott sein Volk bewahrt, wie die, die zu Gott gehören, auch bei ihm bleiben können. Nun, wir müssen dieses Problem richtig erkennen. Ich glaube, das, was hier in dem Galaterbrief beschrieben wird, ist die größte Versuchung für bibeltreue, konservative Gemeinden, wie wir es sein wollen. Hier ist die größte Versuchung. Ja, wir glauben an die Gnade des Herrn. Aber wir sind versucht, doch noch um ein echter Christ zu sein, um ein ganzer Christ zu sein, um es vollständig zu machen, doch noch irgendwie etwas hinzuzufügen. Und das ist dann diese Tendenz, die zur Gesetzlichkeit führt, die unter einen falschen Zwang führen kann. Und manchmal sind die Grenzen sehr, sehr fein. Das, was in Christus begonnen hat, meinten sie, muss mit den besonderen Bestimmungen Gottes an Israel verbunden werden. Sonst können die Christen nicht im Glauben beharren. Sonst können sie nicht im letzten Gericht bestehen. Sonst können sie sich ihres Heils nicht wirklich sicher sein. Es geht nicht so sehr um das Thema Bekehrung oder Vergebung, sondern es geht um das Thema Heiligung und Heilssicherheit. Und außerdem sagten sie, die Gemeinden brauchen eine klare Führung. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Dort ist Jesus gekreuzigt worden. Dort ist er auferstanden. Dort sind die Apostel, die er berufen hat, um Zeugen seiner Auferstehung zu sein. Dort kam der Geist auf die Gemeinde in Jerusalem. Von Jerusalem aus muss alles geklärt, alles bestimmt werden. Dort hat Gott seinen Segen hingesandt. Die Gemeinden können doch nicht einfach autonom vor sich hinleben, bloß mit ein paar Ältesten, die eingesetzt wurden. Nein, die Weisheit und die Lehre und der Segen, er geht von Jerusalem aus, wie schon die Propheten angezeigt haben, dass auch die Heiden nach Jerusalem ziehen. Die Heidenvölker müssen nach Jerusalem kommen. Dort ist die geistliche Autorität. Und so kamen sie in diese galatischen Gemeinden und sagen, ihr braucht diese engere Verbindung mit Jerusalem. Aber Paulus, der ist so ein Freiheitsliebender und die Gemeinden sollen jetzt auch ganz unabhängig sein, so wie er. Das ist gefährlich, es zerstört die Einheit. Es bringt die Gemeinden in Not. Sie brauchen die Hierarchie oberhalb der Ortsgemeinde. Sonst können sie als Gemeinde nicht bestehen. Diese Männer waren sehr überzeugend. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie waren wie Engel. Was sie sagten, machte Sinn und es schien alles so fromm und so geistig zu sein. So sehr auf das Wort Gottes gestützt zu sein. Und deswegen sagt Paulus, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Diese Männer, sie waren keine Feinde des Christentums. Sie traten nicht auf als Bedränger. Sie traten auf wie Engel Gottes, wie Boten Gottes. Und was sie sagten, machte Sinn. Es schien Paulus gar nicht so sehr zu widersprechen in vielen Dingen. Sie wollten bloß einige Schwächen von Paulus ausbessern. Vielleicht hat Paulus es nur nicht weit genug gedacht. Er hat irgendwie vielleicht ein bisschen zu schnell die Gemeinden gegründet und nicht bedacht, was noch nötig ist, damit sie auch bleiben können. Tatsächlich eine, ein großes Problem in vielen Missionsarbeiten. Schnell etwas aufgebaut, aber wie kann es bestehen? Paulus hat vielleicht nur den Anfang gesetzt, aber diese Missionare, sie sorgen nun dafür, dass es auch gut vollendet wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie dankbar die galatischen Gemeinden vielleicht gewesen sind? Ah, endlich sagt uns jemand, was wir jetzt tun müssten, wie wir mehr Sicherheit haben. Doch hier tritt Paulus entschieden dazwischen. Und er hat ein riesiges Problem mit ihren Lehren. Nicht, weil sie nicht an Christus glaubten oder weil sie gegen die Christen waren oder gegen das Wort Gottes. Nein, nein. In vielem stimmten sie völlig überein. Ihre Lehre war gar nicht so unterschiedlich. Aber in ihrem Bestreben, die Heidenchristen in den alten Bund einzuführen, in die Mittel und Bestimmungen des alten Bundes, verstanden sie nicht, was für einen Umbruch Christus in seinem neuen Bund bewirkt hat. Was für einen Unterschied es gibt zwischen der Gemeinde und dem Volk Israel. Die Muttergemeinde ist auch nicht die verarmte Urgemeinde in der Stadt Davids, sondern, Paulus erklärt im Galaterbrief, die Muttergemeinde ist das himmlische Jerusalem. Das ist unsere Mutter. Nein, es geht nicht darum, wie die Heidenchristen einen Anteil an den jüdischen Verheißungen haben können. Es geht darum, wie in Jesus Christus eine neue Schöpfung entsteht. In geistlicher Einheit aus Judenchristen und Heidenchristen. Und wie sich in Christus alles vollkommen erfüllt, was im alten Bund schattenhaft und hinweisend angedeutet wurde. Die jüdischen Regeln wie Beschneidung und Speisevorschriften und Festtage, sie weisen auf Christus hin, aber halten niemanden in Christus. Und vor allem, sie lenken die Gläubigen auf ein falsches Vertrauen, auf äußere Dinge, auf eigene Werke, anstatt auf Christus und das Leben in ihm. Und dadurch wird es ein anderes Evangelium. Dadurch wird es ein anderes Evangelium. Sie sagen nicht, es liegt alles an euren Werken, ihr müsst nur auf euch selbst vertrauen, ihr müsst nur eine gute Moral aufweisen. Das ist nicht das, was sie sagen. Nein, sie glauben an ein Evangelium, sie glauben an Jesus, an die gute Nachricht von Jesus. Aber Jesus ist noch nicht genug. Es sind eben gerade diese vermeintlich kleinen Dinge. Und Paulus sagt, sie kehren alles um. Kleine Dinge. Und es wird alles umgekehrt, das ganze Wesen. So wie in der römischen Kirche. Nicht die Rettung in Christus oder die Rettung durch Glauben oder die Rettung aus Gnade wurde von der römischen Kirche bekämpft. Das würden sie alles bejahen. Dem stimmen sie allem zu. Könnt ihr das glauben? Aber worum ging es denn dann Luther und der Reformation? Um das lateinische Wort sola, allein. Und das macht den Unterschied. Ja, Rettung aus Gnade. Aber wir müssen noch etwas dazu tun. Nein, nein, aus Gnade allein. Jesus ist der Retter, ja. Aber wir brauchen auch noch die Hilfe von den Heiligen. Oh nein. Rettung in Christus allein. Er ist der einzige Mittler. Wisst ihr, genau diese feinen Unterschiede, die sich manchmal in der Rede, im Vokabular gar nicht so deutlich machen. Aber hier wird alles umgekehrt, wird alles verdreht, wird alles auf den Kopf gestellt, wenn wir nicht genau auf solche Feinheiten achten. In diesem Sinne ist die Übertragung und die Anwendung Luthers auf die römische Kirche verständlich. Aber in der Galater-Auslegung ist es wichtig zu verstehen, warum das Verhältnis zwischen dem alten und dem neuen Bund so schwierig war. Zwischen den Judenchristen, die aus dem Volk Israel kamen und all diese Bestimmungen gewohnt waren und darauf vertraut haben, und jetzt Gläubigen, die aber nicht wie Proselyten irgendwie in das jüdische Volk eingebracht werden sollten, sondern als christliche Gemeinden eigenständig standen. Und das große Problem war, Wie können wir dieses Verhältnis bestimmen? Nun, für uns ist hier eine wichtige Anwendung auf den ganzen Brief bezogen. Paulus geht so entschlossen, so kompromisslos mit diesem Thema um, dass es uns fast befremdet. Paulus, du redest ganz schön hart. Du sprichst hier einen Fluch aus. Ist das nicht irgendwie ein bisschen übertrieben? Nun, so handelt Paulus nicht immer. Er ist persönlich bereit, vieles aufzugeben. Den Juden ein Jude zu sein, den Heiden ein Heide. Oh, er war bereit, um der Liebe willen, so vieles zu ertragen und zu erdulden. Aber hier merkt er, es geht um eine ganz zentrale Sache. Es geht um das Evangelium selbst. Es geht um die Gemeinden Jesu Christi. Die galatischen Gemeinden waren die ersten heidenchristlichen Gemeinden, die Paulus und Barnabas gegründet hatten. Und an ihnen entscheidet sich, wie die christliche Mission der Heiden nun überhaupt vorangehen kann, wie die christlichen Gemeinden zu der Nation Israel stehen, wie klar das Evangelium in Christus allein, aus Gnade allein, durch Glauben allein verkündigt werden wird. Und was wir daraus lernen sollten, ist, die Themen zu unterscheiden, für die wir ernsthaft einstehen müssen. Und da, wo wir in Demut uns zurücknehmen sollten. Es gibt Personen, die kämpfen für jede ihrer Meinungen, als ginge es um das Evangelium und um das Heil in Christus selbst. Es gibt Gemeinden, die verkünden, jede einzelne ihrer Bestimmungen ist eigentlich mehr oder weniger heilsnotwendig und alle, die das nicht so sehen, sie sind eigentlich ausgeschlossen. Jede ihrer Meinungen gilt, es mit aller Härte zu verteidigen. Und mit den hitzigsten und kämpferischsten Worten. So war Paulus ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Er sagt sogar, er wünschte, er könnte mit einer anderen Stimme zu ihnen reden. Aber wenn es wirklich um wichtige und klare biblische Lehren geht, oh, dann dürfen wir auch nicht zurückweichen und um des Friedens willen alles hingehen lassen. Und das erleben wir auch in unserer Zeit. Erkenne das Problem. Und das wollen wir im Galaterbrief gründlicher tun. Und um auch diesen hitzigen, teils kämpferischen Ton besser zu verstehen und einzuordnen. Worum geht es hier eigentlich? Warum ist das so wichtig? Und warum sollten auch wir dafür einstehen? Standhaft zu halten gegen die Versuchungen, unsere Sicherheit an formalen Dingen oder Handlungen festzumachen. Oder unser Vertrauen mehr auf menschliche Strukturen, auf irgendwelche besonders begabten Personen oder Konfessionen zu setzen, als auf den Herrn Jesus selbst. Und drittens und letztens ein gnädiger Brief. Bewahre die Hauptsache. In Galater 2, Vers 19 und 20 lesen wir: Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In der Auseinandersetzung mit den Lehren der anderen Missionare zeigt uns der Brief, wie zentral und wie umfassend eigentlich das Werk und das Mittleramt Christi ist. Es zeigt, wie zentral und wie radikal die Lehre der Gnade ist und wie das Evangelium von dem Gesetz zu unterscheiden ist und inwiefern es miteinander verbunden ist. Und dadurch, dass sich Paulus in diesem Brief gegen so manche persönliche Vorwürfe verteidigen muss und dann wiederum sehr heftig über die Gefahr der anderen Missionare auslässt, kann es uns passieren, dass wir aus den Augen verlieren, worum es im Kern eigentlich geht in diesem Brief. Was denn die Hauptsache ist, was der Grund ist, sowohl für seinen Schmerz als auch für seinen heiligen Zorn. Es geht um das Evangelium der Gnade, das Ausmaß der Rettung, die Sicherheit des Heils, die Freiheit des neuen Bundes und die Bedeutung der christlichen Gemeinden. Jesus Christus ist gestorben. Und jeder, der an ihn glaubt, für den ist Jesus als vollkommener Stellvertreter gestorben. Durch Jesu Tod am Kreuz wurde meine Schuld vollkommen bereinigt und das Gesetz Gottes wurde vollkommen erfüllt durch das Leben und das Opfer Jesu Christi an meiner Statt. Es bedeutet, es gilt, als wäre ich mitgekreuzigt. Meine Sünde ist bezahlt. Christus ist zum Fluch geworden, damit ich Segen empfange. Hast du diese Gewissheit? Dieses Vertrauen? Hast du diese Hauptsache verstanden? Und erkannt, was es heißt, Christus zu glauben, Vergebung der Sünden zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Doch nicht nur das. Christus ist auferstanden und lebt. Und das nicht bloß fern und irgendwo für sich allein. Er bleibt verbunden mit den Gläubigen. Durch den Heiligen Geist lebt er in den Christen. Christus lebt in mir. Und das führt uns in eine ganz neue Zeit, in ein ganz neues Leben, unter ganz neuen Voraussetzungen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mein altes Leben ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung in dem Herrn. Wir werden nicht nur durch Glauben gerettet, wir leben von nun an auch im Glauben. Und das macht alles, alles anders. Paulus war ja selbst einmal ein eifriger Pharisäer, der in andere Städte gereist ist, um die Christen ausfindig zu machen und gefangen zu nehmen und umbringen zu lassen in seinem jüdischen Eifer. Doch seine Bekehrung, sie brachte nicht nur ein anderes Denken über Jesus oder über die christliche Lehre mit sich, es veränderte nicht nur die Weise, wie er die Bibel verstand, es veränderte sein ganzes Leben, sein ganzes Weltbild. Christus wurde in ihm offenbar, in seinem Leben. Diese Bedeutung und die Kraft des Evangeliums möchte er für sich selbst, aber vor allem auch für die Gläubigen in Galatien und in allen anderen Gemeinden bewahren. Dieser Brief lehrt uns daher auch, bei allen Streitigkeiten, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Schmerzen, lasst uns die Hauptsache nicht aus dem Blick verlieren. Jesus Christus, der Sohn Gottes, durch den allein wir Leben haben. Und wenn die echte Lehre des Evangeliums in zentraler Stelle bleibt, ja, dann blüht, wie Luther sagt, alles Gute. Die Religion, der wahre Kultus, die Ehre Gottes, die gewisse Erkenntnis aller Stände und Dinge. Oder in den Worten des Galaterbriefes, wie Alexander sie auch gelesen hat, dann wird die Frucht des Geistes erfahrbar sein in unserem Leben. So lasst uns das Evangelium bewahren, in unserem Leben und in der Lehre. Und ich vertraue darauf, dass uns dieser Brief dabei helfen wird. Möge Gott uns dazu segnen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in aller Schwachheit, in allen Schmerz, in all die schwierigen Umstände bewiesen hast, dass dein Wort wahr ist, dass du deine Gemeinde erhältst. Wir können uns kaum vorstellen, wie vielfältig die Angriffe waren, wie tückisch, wie listig die Versuchungen, die Fallen, dass selbst ein Petrus und auch ein Barnabas versucht wurden zur Heuchelei, gerade in solchen Konflikten. Aber Herr, dein Wort schweigt darüber nicht. Und wir bitten dich, dass du uns ein weiches und demütiges Herz schenkst, dass wir nicht einfach so stolz und überheblich darüber hinwegsehen und denken, sowas könnte uns nie passieren. Wir bitten dich, gebrauche diesen Brief an uns als Gemeinde, um uns ein klares und scharfes und richtiges Verständnis deines Evangeliums zu geben. Aber dass wir auch erkennen, was nicht dazu gehört. Diese kleinen Dinge, die wie die Füchse und Wildschweine, die den Weinberg verderben können. Wir bitten dich, Herr, bewahre uns davor, dass in dieser Gemeinde durch falsche Hinzufügungen dein Evangelium verdeckt, verhüllt wird, beschmutzt wird. Oh Herr, wir bitten dich, dass du auch in der Kraft deines Geistes wirksam bist an uns, dass du unsere Herzen bereitest, dass du unsere Herzen festigst. O Herr, wir wünschen uns, dass solch ein harter Ton und auch solch ein schmerzvoller Ton nicht nötig ist in unserer Mitte. Aber wir bitten dich auch, gebrauche, was nötig ist, um uns bei dir zu bewahren. O Herr, um Christus in uns zu offenbaren. Wir bitten dich, segne uns, stärke uns, richte uns auf und erhalte uns um deines Namens willen. Amen. Wir schließen diesen Gottesdienst mit dem Segenswort aus Galater 1, Vers 3. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.